Aus dem ersten Band der Jesus-Trilogie mit dem Titel Jesus, die erste Indienreise, folgt nun das 18. Kapitel mit dem Titel Tod und Auferstehung. Es kam alsdann wirklich zu dem Vier-Augen-Gespräch zwischen den beiden wichtigsten Männern im Ashram. Jesus sprach sofort das Thema an, das ihm wichtig war. Er sagte, Meister Amayadu, ich habe bei meinen früheren Aufenthalten in einem buddhistischen Kloster, in einem Kloster der Jains und dem Ashram des Maharadesh viel gelernt. Vor allem diese vier feinkörperlichen und auch die unkörperlichen Vertiefungen. Ich bin dann zu euch gekommen, weil man mir sagte, dass ihr eine Versenkungsstufe beherrscht, die jenseits dieser acht Vertiefungen ist, dass ihr fähig seid, für Tage aus dem Leben zu scheiden und dann von den Toten wieder aufzuerstehen. Es scheint mir aber so zu sein, dass ihr dies hier mit euren Schülern nicht übt. Ich möchte euch daher bitten, mich darin zu unterrichten. Amayadu dachte kurz nach. Dann sagte er, Jesus, du hast ein zu lineares Verständnis von der Meditationspraxis. Ja, es gibt diese acht Vertiefungsstufen, die vier feinkörperlichen und die vier unkörperlichen. Aber es ist keineswegs so, dass immer eine Fähigkeit auf der anderen aufbaut, auch wenn das oft so gesagt wird. Dann erscheint es so, als dass man erst alle diese acht Vertiefungen durchlaufen muss, dass man sie beherrschen muss, dass danach gewisse paranormale Fähigkeiten entwickelt werden, zum Beispiel Hellsehen, Hellhören, die Fähigkeit, sich an andere Orte zu versetzen oder aus dem Leben zu scheiden und wieder aufzuerstehen. Schließlich scheint es etwas noch Höheres zu geben, das bei den Hindus und Jains Erleuchtung und bei den Anhängern des Buddha Erwachen genannt wird. Das ist aber eine teilweise falsche Betrachtung. Das sage ich nicht nur dir jetzt, das können dir auch fortgeschrittene Gurus der Hindus, der Sangha des Buddha und der Jains bestätigen. Um zur Erleuchtung oder zum Erwachen zu gelangen, sind die vier unkörperlichen Vertiefungen ebenso wenig notwendig wie für die paranormalen Fähigkeiten. Für all das ist zwar eine sehr solide Meditationspraxis die Grundlage, aber keineswegs diese unkörperlichen Vertiefungen. Wenn man diese solide Meditationspraxis hat, wenn man die vier feinkörperlichen, also und vor allem diese vier ersten Vertiefungen beherrscht, kann man schauen, worauf man im Weiteren seinen Fokus legen möchte. Weißt du, die Meditationsgurus, ein solcher ist Maharadesh, bei dem du praktiziert hast, empfiehlt und lernt dann die unkörperlichen Vertiefungen. Der Buddha empfiehlt den dreifachen Pfad aus Edik, Meditation und Weisheit. Aus dem Meditationsteil genügen dabei die feinkörperlichen Vertiefungen, diese ersten vier. Ganz viel Wert wird aber beim Buddha und auch bei Mahavira auf Ethik gelegt. Für die Hindus, die Erleuchtung anstreben, ist dann Vipassana nötig. Was für sie bedeutet, daran zu arbeiten, sich mit Brahman, dem Göttlichen, zu vereinigen. Die Anhänger des Buddha streben Erwachen an. Auch dazu dienen diese Vipassana-Praktiken. Allerdings mit einem anderen Ziel, nämlich dem von Anatta, von Nicht-Selbst, was gewissermaßen das Alleinstellungsmerkmal der Buddha-Jünger ist. Und dann gibt es Yogis wie mich, die sich auf paranormale Fähigkeiten spezialisiert haben. Eine dieser Fähigkeiten ist scheinbar, ich betone scheinbar, zu sterben und nach Stunden oder Tagen wieder aufzuerstehen. Hier liegt mein Schwerpunkt. Hierin bin ich zumindest im Gangestal, möglicherweise sogar in ganz Bharat Ganarajiya, der Beste. Jesus hörte das alles. Es schien ihm zur Abwechslung ganz ehrlich, was ja bei Amayado sonst nicht immer der Fall ist. Amayado hatte sich diesmal nicht als der Größte präsentiert, sondern nur als der Beste, soweit ihm bekannt war, in einer einzigen Disziplin. Auch diese war nicht so gigantisch, wie die Leute sagten. Es geht nicht darum, wirklich zu sterben und von den Toten wieder aufzustehen. Es ging vielmehr darum, nur scheinbar zu sterben und dann wieder aufzustehen. Zwischen den Zeilen glaubte Jesus auch herausgehört zu haben, dass Amayado keine der unkörperlichen Vertiefungen beherrschte, dass er selbst, Jesus, und natürlich auch Maharadisch, ihm in diesem Punkt überlegen waren. Dass Amayado in den Punkten Ethik und Weisheit kein Gigant war, hatte Jesus bereits zuvor bemerkt. Er sagte dann, »Danke, Meister«, »Danke, Amayado, das hilft, die Angelegenheit klarer zu sehen. Mein ganz wichtiges Interesse ist, die Sache mit dem gesteuerten Scheintod und der Auferstehung zu erlernen. Ich habe die sichere Gewissheit, dass dies in meinem Leben ganz entscheidend ist. Seid ihr bereit, mir das zu vermitteln? Ich meine nicht irgendwann, sondern so bald wie möglich.« Amayado wiegte sich von rechts nach links, dann sagte er, »Jesus, unterschätze das nicht. Das ist nicht so ein billiger Taschenspielertrick wie die Schlangenbeschwörungen oder das Sitzen auf einem Nagelbrett. Das braucht vielmehr seine Zeit. Aber ja, wir können damit so bald wie möglich anfangen. Ich denke, du brauchst weniger Zeit für die Sache mit den Schlangen als diese anderen hier im Ashram. Dann bleiben uns täglich 1 oder 2 Stunden, um an der Sache mit dem Scheintod zu arbeiten. Sobald du darin einigermaßen firm bist, bauen wir das in unser Reiseprogramm ein. Auf unseren Reisen gebe ich allen großen Städten davon zumindest eine Kostprobe. Wenn wir zu zweit sind, können wir die zur Schaustellung noch perfektionieren.« Jesus strahlte. »Danke, Meister Yadu. Damit bin ich sehr zufrieden.« Der Guru nickte und erinnerte Jesus daran, »Aber ich erwarte von dir, dass dieses Gespräch streng vertraulich bleibt.« »Selbstverständlich«, erwiderte Jesus, dem klar war, dass sich der Meister ihm gegenüber weiter geöffnet hatte und auch seine Schwächen aufgezeigt hatte, als er es vor dem Gespräch für möglich gehalten hatte. Am nächsten Tag ging für die meisten im Ashram alles seinen gewöhnlichen Gang. Nach der Meditation und dem Morgenimbiss gingen die sogenannten Frauen in die Küche bzw. zum Einkaufen, während die Männer in 2 Gruppen eingeteilt wurden. Die eine bekam den Auftrag, Flöten herzustellen, die andere experimentierte mit den entgifteten Schlangen. Ziel war es, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange die Schlangen brauchten, um sich nach dem Öffnen des Korbes an die Helligkeit zu gewöhnen und wie man durch das Hin- und Herbewegen des Oberkörpers die Schlange dazu brachte, das Gleiche zu tun. Es ging also darum, ein Gespür für das Verhalten der Kobras zu bekommen. Amayado wies seine Schüler insbesondere darauf hin, dass es absolute Priorität habe, wenn eine Schlange ausbricht, diese wieder einzufangen. Denn Kobras ohne Giftzahn neu zu besorgen, war ein schwieriges und zeitraubendes Unterfangen. Daher wurde auch zunächst in den Hütten geübt. Nachdem jeder wusste, was er zu tun hatte, zogen sich Arma, Yadu und Jesus zurück, um an dem Projekt Scheintod zu arbeiten. Der Guru erläuterte Jesus, worum es ging. Weißt du, du bist ein ausgezeichneter Meditierer. Die Meditationen zerfallen in zwei Gruppen. Es gibt die Shamatha-Meditation, die dienen der Beruhigung des Geistes. Sie sind die Grundlage für jedes erfolgreiche Meditieren. In der ersten meditativen Vertiefung gibt es zwei kognitive Faktoren, nämlich Gedankenfassung und Arbeit mit Gedanken. Außerdem die Konzentration auf das Meditationsobjekt. Und dazu kommen zwei emotionale Faktoren, die meist als Freude und Verzückung bezeichnet werden. In der zweiten Vertiefung fallen diese beiden kognitiven Faktoren weg. In der dritten Vertiefung fällt die heftigere der beiden emotionalen Faktoren, die Verzückung, auch weg. Es tritt eine gewisse Beruhigung ein. In der vierten Vertiefung entfällt mit der weiter fortschreitenden Beruhigung auch die Freude und es entsteht Gleichmut. All das ist gut und wichtig für das, was wir entwickeln wollen. Jesus nickte. Genauso habe ich es auch gelernt. Darauf aufbauend kann man entweder die unkörperlichen Vertiefungen in Angriff nehmen, oder man widmet sich den Vipassana-Praktiken, die den einzelnen religiösen Richtungen ein etwas unterschiedliches Ziel haben. Amor, ja, du unterbrach ihn. Jesus, genau das machen wir nicht. Es geht bei dieser Praktik nicht um religiöse Einsichten. Es geht auch nicht um diese unkörperlichen Vertiefungen. Es geht vielmehr darum, das weiterzuentwickeln, was in der vierten Vertiefung da war. Dort gab es Gleichmut. Diese anderen Faktoren waren weggefallen. Was wir also noch hatten, war die Konzentration auf das Meditationsobjekt, die Beruhigung und der Gleichmut. Das Meditationsobjekt ist in vielen Fällen der Atem oder Körper. So auch bei der Meditation, die wir jetzt üben. Wir versuchen, den Gleichmut und die Beruhigung verbunden mit der Achtsamkeit auf Körper und Atem immer mehr zu verfeinern. Es geht darum, all unsere Lebensfunktionen herunterzufahren. Unser Ziel ist aber nicht, den Tod herbeizuführen, sondern diese Lebensfunktionen auf einen absoluten Sparmodus zu reduzieren. Bären und andere Tiere machen einen Winterschlaf. Das versuchen wir dabei zu imitieren. Wir versetzen uns in einen künstlichen Tiefschlaf. Die absolut lebensnotwendigen Funktionen müssen natürlich erhalten bleiben, also ein Minimum an ganz flacher Herztätigkeit, ein Minimum an subtiler Atmung und das absolute Minimum an Stoffwechsel, wobei, wie im Winterschlaf, auf die körpereigenen Reserven zurückgegriffen wird. Aber all das auf einem so niedrigen Niveau, dass diese Funktionen für einen Dritten nicht mehr erkennbar sind. Dann sind wir scheintot. Jesus nickte. Das klingt absolut logisch, klar und einfach. Also jedenfalls für in der Meditation erfahrene Personen. Halt, mein Lieber, unterbrach ihn jetzt Amor Yadu. So einfach ist es auch wieder nicht. Das Problem ist nämlich, dass dieser Prozess reversibel sein muss. Wir müssen auch wieder zurückkehren ins Leben. Und das ist der kritische Punkt. Jesus wunderte sich. Aber wenn das sogar Bären und andere Tiere beherrschen, muss es uns doch auch möglich sein, Amor Yadu. Der schüttelte den Kopf. Nein, nein, so ist es nicht. Die Bären sind von Natur aus darauf programmiert. Wie dieses Programm genau funktioniert, weiß niemand. Es könnte durch Außentemperatur, durch die Sonnenscheindauer, oder dadurch verursacht sein, dass eine gewisse Zeitspanne vorbei ist. Oder die körpereigenen Reserven an einem kritischen Punkt angelangt sind. Vielleicht auch eine Kombination aus all diesen. Wir wissen es einfach nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass in den Bären dieses Programm von allein abläuft. Ob das der Wille eines Schöpfers ist oder eine Naturgewohnheit, die sich über Millionen von Jahren entwickelt hat, wissen wir ebenso wenig. Was wir aber wissen ist, wir haben das nicht. Also gibt es nur zwei Möglichkeiten, das Wiedererwachen zu erreichen. Das ist entweder der feste Wille, oder es muss von außen unterstützt werden, und zwar von einem Gehilfen. Aha, sagte Jesus, und wie macht ihr es, großer Meister? Ich setze auf einen Gehilfen, antwortete er. Unabhängig davon versuche ich es auch durch Willen. Also wenn ich mir vornehme, 24 Stunden scheintot zu sein, dann weise ich meinen Gehilfen an, nach 30 Stunden mit der Rückholaktion zu beginnen, falls ich den Weg bis dahin nicht alleine gefunden habe. Je länger die Phase des Scheintodes ist, desto schwieriger ist die selbstgesteuerte Rückkehr. Ich selbst schaffe es maximal 3 Tage, an denen ich gerade noch selbstgesteuert zurückkehren kann. Darüber hinaus bin ich von einem Gehilfen abhängig. Jesus dachte nach. Habt ihr keine Angst, dass euch der Gehilfe aus irgendeinem Grund nicht zurückholen kann? Tja, da hast du recht, Jesus, sagte der Guru. Wenn Angst da ist, funktioniert die Sache mit dem Scheintod nicht. Das bedeutet, dass ich einerseits volles Vertrauen in den Gehilfen haben muss, dass er alles daran setzt, mich zum angegebenen Zeitpunkt zurückzuholen. Andererseits aber auch, dass in mir eine völlige Akzeptanz dafür vorhanden sein muss, dass die Aktion tödlich ausgehen kann. Vergiss auch nicht, Jesus, im 4. Dhyana haben wir Gleichmut entwickelt. Genau dahin, in dieses Dhyana, in diese Vertiefung, begeben wir uns in der Meditation zunächst und arbeiten alsdann weiter. Jesus war jetzt voller Tatendrang. Das klingt gut, Meister. Können wir gleich mit den Übungen anfangen? Der nickte. Alles klar, mein Lieber. Solche strebsamen und zielorientierten Schüler lobe ich mir. Es geht also zunächst darum, in die 4. Vertiefung einzutreten. Zuvor aber verankern wir die feste Absicht in uns, die Vitalfunktion so weit herunterzufahren, wie das schadlos möglich ist. Wir legen uns nicht auf eine bestimmte Zeit fest. Vermutlich wirst du aufwachen, wenn deine Körperhaltung dir Schmerzen bereitet. Die beiden setzten sich also in Meditationshaltung auf eine abschüssige Wiese, auf der ihr Gesäß durch die Neigung höher saß als die beiden Knie. Sie verwendeten beide die in Indien übliche Lotushaltung, bei der die Füße auf den jeweils anderen Unterschenkel liegen und die Fußsohlen nach oben zeigen. Jesus fasste den festen Vorsatz, seine Vitalfunktion so weit herunterzufahren, wie ihm das möglich war. Vorsichtshalber legte er auch einen späten Endzeitpunkt fest, die Abenddämmerung. Das war zwar illusorisch, da es noch Vormittag war, aber sicher war sicher. Alsdann ließ er Gedankenfassung und diskursives Denken los, was in ihm große Genugtuung und Freude auslöste. Aber diese beiden emotionalen Faktoren beruhigten sich auch schon bald, stattdessen trat Gleichmut ein. Ohne darüber nachzudenken, was sich Jesus des Zwecks seiner Meditation bewusst, und zwar der weitgehenden Reduktion der Vitalfunktion. Jesus, wach auf! Er spürte eine Beruhigung an seinen Schultern. Die Störung war ihm unangenehm. Er wollte doch Beruhigung. Jesus, wach auf!
Diesmal war die Stimme, von der er nicht wusste, ob sie von außen oder innen kam, lauter und imperativ. Er merkte, wie sein Herz klopfte. Ihm war schwindlig. Mühsam öffnete er die Augen. »Alles in Ordnung?« Das war Amajados Stimme. »Wie?« fragte Jesus. »Was ist denn los? Warum reißt ihr mich aus der Meditation? Ich habe doch gerade erst die nötige Tiefe erreicht.« stammelte unser Held verstört. »Ganz so ist es nicht. Und Mittagessen bekommst du auch nicht. Dafür ist zu spät. Du hast rund 5 Stunden gesessen.« Jesus war erstaunt. 5 Stunden? Mir kam es höchstens wie eine Viertelstunde vor. Ich hätte gern noch weitergemacht.« »Nein, nein«, sagte Amajado. »Nein, mein Lieber, das ist zu gefährlich.« »Wieso?« fragte der. »Ihr selbst habt von 3 Tagen gesprochen.«
»Ja, Jesus, ich kann das sogar bis 7 Tage, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ich habe dann immer einen Gehilfen, der mich zurückholen kann.«
Jesus antwortete, »Aber Meister, erstens habe ich mir ein Zeitlimit gesetzt, wie ihr das empfohlen habt. Ich habe mir vorgenommen, allerspätestens bei der Dämmerung aufzuhören. Außerdem wusstet ihr, was ich mache und dass ihr mich jederzeit zurückholen könnt.«
Der Guru nickte, »was ich auch gemacht habe, und zwar nachdem ich deinen Puls gefühlt habe. Nein, nachdem ich versucht habe, deinen Puls zu fühlen. Er war aber zu schwach, um ihn fühlen zu können. Dann habe ich deine Körpertemperatur untersucht. Dein Gesicht und deine Hände fühlten sich normal an. Das ist allerdings nicht verwunderlich, heute ist ja ein warmer Frühlingstag. Dann habe ich unter deine Achselhöhlen gefühlt, denn dort ist die Körpertemperatur immer höher als an der Körperoberfläche. War sie aber nicht. Und genau deshalb musste ich dich zurückholen.«
Aber, ihr habt doch gesagt, versuchte der junge Galiläer einzuwenden.
»Mensch, Jesus, doch nicht im Sitzen. Ich hab dabei gelegen. Wenn deine Herztätigkeit zu weit absinkt, wenn also die Pumpleistung nachlässt, sammelt sich mehr Blut in den unteren Körperbereichen. Es kann sein, dass dein Gehirn dann nicht mehr durchblutet wird. Wenn dein Hirn aber einige Minuten nicht von Blut erreicht wird, ist es tot. Dein Körper kann dann zwar wiederbelebt werden, aber dein Geist nicht mehr. Vermutlich hat die Seele dann deinen Körper bereits verlassen.« »Oh«, war alles, was dem ernüchterten Jesus jetzt einfiel.
Amajado erläuterte, »Ich wusste ja nicht, dass du so schnell und beim ersten Versuch deine Vitalfunktion so deutlich herabsetzen kannst. Das hängt vermutlich mit deiner sehr umfassenden Meditationserfahrung zusammen.«
»Ja, und was bedeutet das für die Zukunft?« fragte Jesus.
Der Meister sagte ihm, »Wir werden wie geplant weiter üben, aber nur in kleinen und sorgfältig geplanten Schritten vorgehen. Jeder Körper ist anders. Was bei mir funktioniert, muss bei dir nicht genauso sein. Und du wirst von morgen an im Liegen meditieren.«
Jesus sah ein, dass der Guru recht hatte. Aber was ihn besonders freute, sein Guru war nicht der gnadenlose Sektenführer, für den er ihn gehalten hatte. Amajado schien sich tatsächlich Sorgen um ihn gemacht zu haben. Damit war Jesus sicherer, ihn in weiteren Dingen vertrauen zu können. Er nickte. »Ihr habt recht, Meister. Es kann nicht schaden, behutsam vorzugehen.« Da wusste er allerdings noch nicht, was ihm sein Meister noch am selben Abend zumuten würde, denn es war Uposatha. Am Abend dann versammelte sich die Gemeinde im Tempel des Ashrams. Dieser spezielle Abend, so sagt jetzt Amajado, sei der Göttin Kali gewidmet. Der Tempel und die darin verehrten Götter, insbesondere Shiva und Kali, waren Jesus nach wie vor unheimlich.
Dass heute Abend hier außerdem ein Huhn zugegen war, machte es für Jesus noch unbehaglicher. Das erinnerte ihn an den Zwischenfall auf dem Markt in Purushapura, weswegen er 2 Jahre zuvor das Theravada-Kloster verlassen musste. Dann kam Amoyadu während der Veranstaltung auf Jesus zu sprechen. Er sagte: Ich betreibe diesen Ashram jetzt seit gut 20 Jahren. Wir opfern den Göttern, insbesondere Shiva und Kali verehren wir hier. Wir praktizieren unsere magischen Übungen dank ihrer Kraft, ihrem Schutz und Segen. Dazu gehen wir jedes Jahr einige Zeit auf Wanderschaft und zeigen unsere Fähigkeiten, die wir mit göttlicher Unterstützung ausüben, den Gläubigen. Wir für diese uns unterstützen, sodass wir ein gutes Leben führen und unsere Fähigkeiten weiterentwickeln können. Nach der Regenzeit werden wir wieder auf Wanderschaft gehen. Bis dahin üben wir weiter magische Kunststücke ein. Gerade haben wir damit begonnen, die Schlangenbeschwörungen einzuüben und werden in der kommenden Saison damit auftreten. Aber noch ein zweites Projekt ist heute begonnen worden. Neben mir wird auch Jesus dann als einer auftreten, der nach Belieben sterben und begraben werden kann und alsdann von den Toten aufersteht. Und dafür holen wir uns jetzt den Segen und die Unterstützung von Kali. Jesus, tritt bitte hervor. Damit hatte Jesus nun wirklich nicht gerechnet. Das hätte Amoyadu zuvor mit ihm besprechen müssen. Etwas verstört und mit großem Unwohlsein ging Jesus nach vorn. Auf dem Altar befand sich eine Holzscheibe. Ein Beil lag und ein Kelch standen daneben. Jesus hatte schlimme Befürchtungen, was das Huhn und seine Reaktion darauf anging. Anik, der Diener des Gurus, hielt das Huhn. Den sprach Amoyadu nun an: Reiche mir das Huhn. Jesus schloss die Augen und richtete ein Stoßgebet gen Himmel. Aber bitte mach, dass dieses Huhn nicht leiden muss und ich nicht wieder einen Anfall von Jähzorn bekomme. Als er die Augen öffnete, sah er, wie Amoyadu seinem Diener das Huhn fast zärtlich abnahm, wie er beruhigend auf es einsprach, es dann auf die Holzscheibe legte und ihm geschwind den Kopf abschlug. Jetzt nahm er den leblosen Körper und hielt ihn über den Kelch, damit das Huhn in den Kelch ausblutete. Amoyadu wandte sich an ein Bild Kalis. Große Göttin, die opfere ich dieses Huhn. Mögest du die beiden Yogis segnen, die mit dir durch das Blut dieses Tieres verbunden sind, und ihnen ermöglichen, wie tot zu erscheinen und doch nach Tagen wieder aufzuerstehen. Dann legte er das ausgeblutete Huhn zur Seite, hob den Kelch zum Kali-Bild und sprach: Mit deinem Segen werde ich mich begraben lassen und wieder auferstehen. Dann nahm er den Kelch und trank einen großen Schluck des warmen Blutes. Anschließend reichte er Jesus den Kelch. Nach einer Schrecksekunde nahm Jesus den Kelch und verbeugte sich vor Amoyadu. Großer Guru, ich bedanke mich für eure Belehrungen, für eure Unterstützung und Hilfe. Er drehte sich jetzt zu den Brüdern und auch zu den 4 sogenannten Schwestern, hielt den Kelch hoch und sagte: Auch euch, meinen Brüdern, möchte ich meinen Dank aussprechen. Alsdann hielt Jesus den Kelch himmelwärts. Mit deinem Segen werde ich mich begraben lassen und wieder auferstehen, Abi. Dann nahm er einen kleinen Schluck aus dem Kelch und stellte ihn alsdann auf den Altar. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass er statt Kali Abi gesagt hat. Das ist die Grußform von Abba, dem aramäischen Wort für Vater, wie er Gott normalerweise ansprach. Er hatte dies verwendet, um so zu tun, als würde er zu Kali beten und die anderen nicht zu beunruhigen. Ja, er hatte den Kelch wieder abgestellt, geschafft, dachte er. Den Rest des Rituals rauschte an ihm vorbei. Er selbst dankte Abba für die Unterstützung, diese Szene besser zu überstanden zu haben als damals in Purushapura. Er sage, danke Abba, dass du diesen Kelch an mir vorbeigehen ließest. In den nächsten Tagen und Wochen lief das Programm ab wie an diesem Tag. Die Männer übten mit den Schlangen, während Amoyadu seinen besten Schüler allmählich tiefer in die Praxis von Scheintod und Auferstehung einführte. Sie übten jetzt abwechselnd, denn allzu oft kann diese Praxis nicht wiederholt werden. Es muss vor allem aufgepasst werden, dass sich keine derartige Routine einstellt, in die man beim normalen Einschlafen verfällt. Es könnte sonst sein, dass man für tot gehalten wird, während man eigentlich nur schläft. Aber möglicherweise aus diesem totengleichen Tiefschlaf ohne Hilfe eines Gehilfen nicht mehr herausfindet. Außerdem sollte bei allen längeren Zuständen von Scheintod, also wenn eine Nacht zwischen Tod und Auferstehung liegt, mit anregenden Salben gearbeitet werden. Nach einem Monat experimentierten sie auch mit Begräbnissen. Zwar werden in Indien üblicherweise die Leichen nicht begraben, sondern verbrannt. Aber die Tatsache, dass jemand unter der Erde liegt, macht es für Nicht-Eingeweihte deutlicher, dass der Begrabene nicht atmen kann, was allerdings nicht stimmt. Maulwürfe und Würmer können ja auch unter der Erde atmen. Für einen Menschen reicht dort normalerweise die Luft nicht aus. Aber wenn alle Körperfunktionen so weit wie möglich heruntergefahren sind, ist das etwas anderes. Der Boden darf allerdings dabei nicht zu feucht sein. Also in der Regenzeit geht es definitiv nicht. Und es muss sichergestellt werden, dass Sand und Erde nicht in die Atemwege gelangen. Diese müssen also mit einer sehr feinmaschigen Decke oder etwas Ähnlichem abgesichert werden. Nach gut 2 Monaten waren sie soweit. Es waren noch etwa 2 bis 3 Wochen bis zum Beginn der Regenzeit. Amoyadu holte seinen gelehrigen Schüler und sagte, Jesus, nach der Regenzeit gehen wir auf unsere jährliche Tournee, vor allem mit den Schwangenbeschwörer und unserer Auferstehungsnummer. In der Regenzeit können wir zwar in den Hütten üben, aber nicht unter der Erde. Wir müssen also jetzt, vor der Regenzeit, einen ersten Auftritt haben. Und zwar hier in Rajagriha. Das ist unsere Generalprobe. Dann können wir in der Regenzeit noch an Einzelheiten feilen. Außerdem sind wir dann Stadtgespräch. Das macht die Leute neugierig. Sie werden unserem Auftreten nach dem Ende der Regenzeit entgegenfiebern. Danach beginnen wir dann unsere Tournee ebenfalls hier in Rajagriha. Dann haben sie alle schon von uns gehört und wollen unsere Show sehen. Diese wird sich nach der Regenzeit und der wieder beginnenden Reisesaison der Kaufleute rasch in den anderen Städten im Gangestal herumsprechen. Wir werden überall Zuspruch haben und gute Einnahmen. Jesus, wir beginnen heute in einer Woche. Dann ist die Generalprobe. Von morgen an treten 2 von unseren Männern auf den Markt mit der Schlangennummer auf und kündigen dabei unsere Auferstehungsschau an. Jesus war froh, dass die Nummer mit dem Scheintod ihm inzwischen geläufig war. Eigentlich wollte er nichts anderes als das. Andererseits sah er sich auch gegenüber Amoyadu in der Pflicht. Der hatte ihm das in der sicheren Annahme beigebracht, einige Jahre mit ihm herumziehen zu können. Aber Jesus hatte absolut keine Lust, als Unterhaltungskünstler im Zirkus aufzutreten. Er hatte sich fest vorgenommen, spätestens am Ende der ersten Tournee, also Ende des Jahres, Amoyado und dessen Ashram zu verlassen. Vorläufig jedoch macht er gute Miene zum albernen Spiel. Eine Woche später war es soweit. Die Generalprobe in Rajagriha stand an. Sie sollte am Marktplatz stattfinden. Amoyado hatte dazu eine geeignete Stelle am Rande des Marktplatzes gefunden und sie vom Marktaufseher reservieren lassen. Schon zeitig am Morgen brach die ganze Gemeinschaft auf. Genau am Ende der großen Straße, die auf den Marktplatz führte, lag der etwa 5x6 Meter große Abschnitt, der für die Amoyado-Yogi-Show reserviert war. Zunächst wurde das Gelände an 3 Stellen mit Holzpflöcken eingezäunt. Man wollte verhindern, dass Leute auf diese Zirkusarena liefen. Nur vorn zur Straße hin befand sich kein Zaun, wo eine beliebig große Menge an Zuschauern stehen konnte. Auf dieser Seite waren auch 20 Sitzmassen ausgelegt. Das waren die Logenplätze, die zuvor bezahlt werden mussten. Auch bei den Dahinterstehenden sollte Geld gesammelt werden, aber davon versprach sich Amoyado wenig. Die sind nur für die Werbung nötig. Sie werden die Sensation in der Stadt und Umfeld bekannt machen und stolz erzählen, sie seien dabei gewesen. So bekommen wir genügend zahlende Zuschauer für die weiteren Veranstaltungen nach der Regenzeit. Sobald das Markttreiben losging, begannen die Vorführungen mit der Schlangennummer. Die Amoyado-Gruppe hatte insgesamt 10 Kobras, davon 6 entgiftete. Es begann mit einer Flötennummer. Danach kam die Ansage, dass am Nachmittag ein Mann lebendig begraben würde, der erst am übernächsten Tag wieder ausgegraben würde. Ein Experiment auf Leben und Tod, wie Amoyado ankündigte. Anschließend wurde die Nummer mit der entgifteten Kobra, die sich im Amoyado-Wand gezeigt. Dann kam wieder diese marktschreierische Ansage vom Experiment auf Leben und Tod. Anschließend wiederholte sich das Ganze. Zwischendurch gab es immer wieder Einlagen aus der Show des letzten Jahres, wo es um sehr schmerzhafte Dinge ging. Das Liegen auf Dornen, das Übergießen mit kochender Milch oder auch Haken, die durch die Zunge gebohrt wurden. Eines war bis zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht geregelt, und zwar, wer nun begraben werden sollte, Amoyado oder Jesus. Im Prinzip waren beide dafür ausgebildet. Sie hatten beide mit den Scheinbegräbnissen gearbeitet. Amoyado hatte sich für die Entscheidung etwas Besonderes ausgedacht, eine Art Abstimmung unter den Zuschauern. Und bis dahin ging ja auch alles seinen geplanten Gang. Inzwischen war angekündigt worden, dass nach der nächsten Nummer das Begräbnis beginnen sollte. Allmählich füllten sich daher die Reihen. Für Amoyado war es ganz besonders wichtig, dass die vorderen Reihen mit zahlenden Kunden besetzt sind. Die hinteren 6 Plätze waren für Vaishyas reserviert. Diese Plätze waren etwas billiger. Die mittlere Reihe war den Brahmanen vorbehalten. Das war die mittlere Preiskategorie. Die vordere, die teuerste, den Kshatriyas, den Edelleuten. In jeder dieser Reihen gab es 6 Sitzplätze. Direkt bei dem noch auszuheben Grab gab es 2 weitere Sitzplätze, die am teuersten waren und nicht nach der Kastenzugehörigkeit vergeben wurde. Da war Amoyado ganz Marktwirtschaftler. Wer am meisten zahlte, bekam den besten Platz. Einer dieser beiden teuersten Sitzplätze ging an einen ausländischen Kaufmann, den hier keiner kannte. Amoyado war es recht, denn dieser hatte den höchsten Preis geboten. Während noch einmal die Flötennummer lief, wurde das Grab ausgehoben. Leider ergaben sich Schwierigkeiten mit einem großen Gesteinsbrocken, weswegen man etwas abseits neu graben musste. Die Zeit wurde dadurch überbrückt, dass zwei Brüder noch einmal eine der schmerzhaften Übungen ausführten. Inzwischen waren alle Sitzplätze verkauft. Amayadu hatte die Befragung begonnen. Wer sollte denn nun begraben werden? Er, der Guru, aber jener junge Mann aus dem römischen Reich mit dem merkwürdigen Namen Jesus. Einer meldete sich lautstark zu Wort. Nehmt diesen Ausländer. Amayadu kennen wir doch schon. Das hat er früher schon mal gemacht. Lasst doch mal den Ausländern zeigen, ob er eine Kunst beherrscht, die bestimmt nur von Yogis aus Bharat Ganarajiya beherrscht wird. Dem Argument stimmten andere zu. Keine einzige Stimme erhob sich, die wollte, dass Amayadu begraben werden sollte. Der Guru sah sich um. Ja, das scheint einstimmig zu sein. Halt! Rief der unbekannte Kaufmann. Ich habe noch nicht gesehen, wie Amayadu begraben wird und wieder aufersteht. Dann wandte er sich an den Guru. Ich zahle 5 große Goldstücke, wenn du es machst, und zwar im Voraus. Bei diesen Worten griff er in seinen Beutel, nahm 5 Münzen in die Hand und bot sie Amayadu an. Wie nicht anders zu erwarten war, griff dieser gierig zu. Jesus war ziemlich verstört. Die Menge hatte sich eindeutig für ihn ausgesprochen. Außerdem war er doch so gut vorbereitet. Bis zu 3 Tage hat er geübt, zuletzt tatsächlich unter der Erde. Er ging verwundert auf den Kaufmann zu.
Du weißt es nicht, aber ich habe dir soeben das Leben gerettet, raunte der Kaufmann ihm zu. Jesus war erstaunt und entsetzt. Aber was ihn am meisten verwunderte war, der Kaufmann sprach aramäisch. Wieso? Jesus wollte wissen, was dieser wusste, er jedoch nicht. Und der merkwürdige Fremde antwortete, frag nicht, Jesus, sieh selbst, einen schönen Gruß soll ich dir ausrichten, von Dimitros aus Antioch. Und im selben Moment war der Kaufmann verschwunden. Inzwischen war Amayadu in eine spezielle Decke aus Tierhaar eingewickelt worden und lag im Grab. Nur seine rechte Hand war frei. Es brauchte einige Minuten, bis die Meditation tief genug war, bevor man das Grab verschließen konnte. Amayadu hatte Jesus gesagt, man solle noch einmal die Flötennummer aufführen. Wenn das Flötenspiel zu Ende war, konnte man mit dem Schließen des Grabes beginnen. Es sei denn, dass derjenige von ihnen beiden, der im Grab läge, dann die Hand hebe. Das war gewissermaßen eine Rückversicherung, damit kein Unglück geschehe. Es schien alles seine Richtigkeit zu haben. Deswegen begannen sie jetzt, Erde auf ihren Guru zu schütten. Als das Grab geschlossen war, verkündete Jesus, übermorgen, 3 Stunden nach Sonnenaufgang, wird das Grab geöffnet. Ich hoffe, Sie alle dann hier wieder sehen zu können und mit Ihnen die Auferstehung meines großartigen Gurus Amayadu feiern zu können. Selbstverständlich können Sie alle jederzeit zwischendurch kommen, um nachzusehen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Wer will, kann auch die ganze Zeit hier bleiben. Von uns aus dem Ashram wird mindestens eine Person, Amayadus Diener Anik, hier bleiben und die vorübergehende Ruhestätte unseres Gurus bewachen. Einige der Zuschauer blieben noch eine Weile, aber allmählich zerstreute sich die Menge. Die meisten Brüder waren jetzt etwas verunsichert, denn sie hatten erwartet, dass Jesus im Grab liegen und sie dann das machen würden, was der Guru anordnete. Ohne Amayadu schienen sie etwas kopflos. Also entschloss sich Jesus, vorübergehend die Führung zu übernehmen. Brüder, sagte er, wir sind alle etwas überrascht vom Verlauf der Dinge. Ihr habt gehört, dass Anik hier bleiben und das Grab bewachen wird. Das scheint mir etwas zu wenig. Daher werde auch ich hier bleiben und bitte dich, Anando, ebenfalls zu bleiben. Sollten noch 1 oder 2 von euch den Wunsch haben, hier zu bleiben, könnte sich im Anschluss an
diese Sache hier bei mir melden. Die anderen gehen zurück in den Ashram und kommen übermorgen bei Sonnenaufgang wie geplant hierher. Morgen früh werden wie üblich zwei Leute vom Küchenteam hier zum Einkauf kommen. Dann erfahren wir, was es bei euch Neues gibt und ihr halt Nachrichten von uns. Sehen wir zu, dass alles geordnet abläuft und wir unserem Guru zur Ehre gereichen.
Anik kam auf Jesus zu. Solange Amar Yadu ausfällt, bleib ich hier. Ich bin sowieso an deiner Seite, versicherte ihm Anandu. Auch Mahila kam zu Jesus. Schönen Dank, Jesus, dass du uns als Küchenteam bezeichnet hast und nicht als Frauen. Wenn es recht ist, bleibe ich auch hier. Als erstes werde ich uns einen Imbiss besorgen. Ihr seid sicher auch hungrig und ich weiß, wo man um diese Zeit noch etwas einkaufen kann.
Prima, freute sich Jesus. Und dann sind wir ja jetzt vier Mann hier, das dürfte genügen. Eine Stunde später waren die Brüder Richtung Ashram entschwunden. Nur noch einige Leute aus der Stadt standen herum und diskutierten die Ereignisse oder besahen sich die Stelle, an der Amar Yadu vergraben lag. Inzwischen war auch Mahila mit Gemüseeintopf und in Kokosnussschalen und Naanbrot gekommen. Man aß gemeinsam zu Abend.
Was war das eigentlich für ein merkwürdiger Kaufmann mit den Goldmünzen? Er hat in der fremden Sprache mit dir gesprochen, fragte Anandu.
Ja, antwortete Jesus, das habe ich auch nicht ganz verstanden, was das sollte. Also die Sprache war aramäisch. Das wird in meiner Heimat gesprochen.
Er schien einen Freund von mir in einer weit entfernten Stadt im Römischen Reich zu kennen. Er hat mir Grüße von ihm ausgerichtet.
Anandu war noch nicht ganz zufrieden mit der Antwort.
Ja, aber warum hat er so irre viel Geld bezahlt, damit nicht du, sondern Amar Yadu begraben wurde?
Jesus schüttelte den Kopf. Das eben habe ich nicht verstanden. Er hat gesagt, er hätte damit mein Leben gerettet. Ob er einfach nur Angst hatte, dass ein Landsmann von ihm hier umkommt, oder ob jetzt auch Amar Yadu in Gefahr ist, weiß ich nicht. Daher habe ich mich entschlossen, hier zu bleiben und euch gebeten, auch zu bleiben. Sollte irgendeine Gefahr für unseren Guru bestehen, müssen wir eingreifen. Alle aßen still und überlegten. Anik war der Erste, der widersprach.
Das mit dem Ausheben des Grabes hat doch nicht richtig funktioniert, da war dieser große Stein, weswegen das Grab verlegt werden musste.
Jesus nickte. Das ist auch so eine Sache. Wir hätten das Grab vorher ausheben müssen, damit es nicht zu so einer bösen Überraschung kommt.
Malika schüttelte den Kopf. Das ist wieder mal typisch Amar Yadu. Natürlich wäre es besser gewesen, es vorher zu graben und die Bodenbeschaffenheit zu untersuchen. Aber das dürfte erst im letzten Moment erfolgen, wenn die Leute das Aufheben des Grabes sehen, des dramaturgischen Effekts wegen.
Wie dem auch sei, die Situation ist so, wie sie ist. Wir müssen damit umgehen.
Doch zunächst einmal zu dem Problem mit dem Grab. Der einzig wirkliche Felsbrocken ist umgangen worden. Zwei Handbreit unter dem Grab befindet sich aber Fels oder jedenfalls große Steine. Die sind aber jetzt so dick mit Erde gepolstert, dass sie keine Gefahr mehr darstellen können. Ich war selbst im Grab und habe alles untersucht. Da dachte ich ja noch, es wäre mein Grab. Es ist nicht klar, ob irgendjemand einen Anschlag auf Amar Yadu plant. Das müsstet ihr eher wissen, ob die Gefahr besteht. Aber diese Gefahr ist dadurch minimiert, dass wir zu viert das Grab bewachen. Wenn irgendjemand ihn aus dem Weg räumen wollte, könnte er das bei anderer Gelegenheit leichter. Unser Guru streift schließlich oft allein durch die Gegend. Aber wir sollten auf jeden Fall Wachen aufstellen. Wer übernimmt die Wache für das erste Drittel der Nacht?
Das mache ich, meldete sich Malika.
Dann übernehme ich die zweite, rief Anik.
Und ich mache die dritte, sagte Anandu.
Gut, sagte Jesus dann.
Männer, wir haben getan, was zu tun ist. Mögen die himmlischen Mächte uns beistehen. Gute Nacht.
Jesus hatte das bewusst religionsübergreifend formuliert. Die Nacht verlief völlig ohne Zwischenfälle. Jesus wachte am Morgen gut erholt auf. Anfangs war ihm noch der Kaufmann aus Antioch durch den Kopf gegangen. Doch dann hatte er sich gesagt, dass Grübeln nichts brächte. Wenn die Dinge reif wären, würden sie sich offenbaren. So war er ruhig eingeschlafen. Es war die gleiche Methode, mit der Jesus seinen Gedanken am Anfang der Meditation Einhalt gebot. Der neue Tag verlief zunächst völlig unspektakulär. Erst hatte Malika Frühstück besorgt. Nach einiger Zeit waren zwei vom Küchenteam erschienen und berichtet, dass es nichts zu berichten gab. Alles schien seinen geordneten Gang zu gehen. Jesus sagte seinen Freunden: Ich sehe mich kurz in der Stadt um. Den anderen war das recht. Kaum hatte er den Marktplatz verlassen, fiel Jesus auf, dass es eigentlich gar keinen Grund gab, in die Stadt zu gehen. Warum tat er das überhaupt?
Ach, du bist gekommen, um mich zu suchen. Die Stimme hinter ihm sprach Aramäisch. Jesus fuhr herum. Tatsächlich, es war der Kaufmann aus Antioch.
Herr, warum seid ihr hier? Warum habt ihr gestern eingegriffen? In wessen Auftrag seid ihr hier? Und wie geht es Dimitros? Ich hoffe, er ist wohl auf.
Der Kaufmann sah Jesus an. Ich bin nicht gekommen, um Fragen zu beantworten. Und auch nicht das, wofür du mich hältst, Jesus von Nazareth. Du bist in Gefahr. Gestern habe ich die unmittelbare Gefahr abwenden können. Sonst wäre dies in der Tat dein endgültiges Grab gewesen. Dafür aber ist die Zeit noch nicht reif. Aber in den nächsten 24 Stunden wirst du entscheiden müssen. Dazu lastet große Verantwortung auf deinen Schultern. Du musst eine wichtige Entscheidung treffen, die alles andere als leicht zu treffen ist. Denn es geht um deinen weiteren Lebensweg, um Leben und Tod.
Augenblick, bitte, sagte ein Eseltreiber, der sich mit einem schwer belasteten Tier zwischen den Gesprächspartnern hindurchdrängte. Aber als Esel und Treiber vorbei waren, war der Aramäer verschwunden. Wieder einmal. Jesus wusste jetzt wenigstens, warum er in die Stadt gegangen war. Offensichtlich wegen dieses merkwürdigen Kaufmanns. Aber hatte er sich selbst entschieden, deswegen zu gehen? Oder war es nicht vielmehr so, dass der Kaufmann ihn mit unhörbarer Stimme gerufen hatte? Unwillkürlich blickte Jesus himmelwärts.
Während er weiterging, wurde er Zeuge eines Gesprächs. Da sagte jemand:
Ach, Ishani, mein linkes Bein schmerzt mich heute so sehr.
Aber kann ja, antwortete jemand. Damit bist du zu früh und das ist frühestens in 2 Wochen zu rechnen.
Der sagte: Aber ich merke es doch an meinem Bein. Dann kommt der Regen eben dieses Mal früher.
Jesus durchfuhr es wie ein elektrischer Schlag. Die Regenzeit kommt früher. Es war unmöglich, in der Regenzeit begraben zu überleben. Er rannte los, blickte zum Himmel und sah nur schön Wetterwolken. Kurz darauf wehten einige Blätter an ihm vorbei. Wind? In letzter Zeit war es windstill. Wieso wehte hier plötzlich eine heftige Brise? Jesus blickte sich um. Vom Westen her zogen dicke, schwarze Wolken auf. Jesus rannte noch schneller. Vor ihm befand sich der Marktplatz. Darauf seine Freunde in geselliger Unterraschung. Jetzt war er gleich da und rief ihnen entgegen:
Männer, besorgt ganz schnell Schippen, Schaufeln, Spaten, der Regen kommt. Amoyadu kann im Grab nicht überleben, wenn es regnet.
Aber Jesus, das dauert ja noch 2 Wochen, sagte einer der drei.
Seht doch mal nach oben.
Ach, eine Wolke macht noch keine Regenzeit.
Leute, ich habe eben einen Propheten getroffen, der hat für heute den Beginn der Regenzeit angekündigt.
Jetzt mischte sich Anando ein.
Jesus hat recht, wir sollten auf jeden Fall vorbereitet sein. Besorgt alles, was ihr zum Graben finden könnt. Wir können später entscheiden, ob es nötig ist. Doch Anik, der Diener des Gurus, stellte sich quer.
Nein, nein, das ist Verrat an meinem Guru. Er würde das nicht wollen. Ihm ist es ganz wichtig, das bis zum Ende durchzuziehen, wegen der werbenden Wirkung.
Mahila sagt, ich versuche hier Schaufeln zu kaufen. Unsere sind ja noch im Ashram. Er lief los.
Wo sind eigentlich die Salben, um den Guru zur Wiederbelebung einzureiben? Fragte Jesus.
Oh, sagte Anik, die sind ja noch im Ashram, sie werden schließlich erst morgen gebraucht.
Jesus schüttelte den Kopf. Kannst du bitte schnell hingehen und sie holen?
Anik wurde bockig. Amor Yadu hat gesagt, die brauchen wir erst morgen. Also hole ich sie jetzt nicht.
In Ordnung, ich hole sie und bringe auch zwei Schaufeln mit, ergriff Anando die Initiative.
Aber beeile dich!
Anik setzte sich auf den Boden und sagte, Amor Yadu hat gesagt, ich soll hier bleiben und Wache halten. Und das mache ich jetzt.
Mensch, Anik, sagte Jesus, natürlich sollst du Wache halten. Aber du sollst Wache halten, um eingreifen zu können, wenn etwas Unerwartetes geschieht. Dieser Regen, der frühzeitige Ausbruch der Regenzeit, das ist genau das Unerwartete. Der Guru zählt auf dich.
Anik schüttelte den Kopf. Das denkst du, Jesus. Aber Amayadu hat zu mir immer gesagt, denke nicht, das kannst du nicht, gehorche. Also gehorche ich.
Jesus war das Gespräch jetzt zu blöde. Inzwischen waren Donner zu hören und Blitze zu sehen. Unmöglich, dass Anando rechtzeitig vom Ashram zurück war. Und wo blieb Malika mit dem Werkzeug? Jesus sah sich um. Dort war ein halbfertiges Haus. Ob da vielleicht? Er rannte hin und fand tatsächlich eine Schaufel und einen Spaten. Er nahm sich das unbewachte Werkzeug und lief zurück.
Anik rief ihm entgegen. Du bist ein Dieb, Jesus, das werde ich den Kshatriyas sagen. Dafür wirst du ausgepeitscht oder es wird dir die Hand abgehackt.
Jesus hatte keine Lust, mit dem Idioten zu reden. Er ignorierte ihn einfach. Ein letzter Blick auf den Himmel, dann begab er vorsichtig zu graben. Etwa ein Fuß Erde lag auf Amor Yadu. Diese Schicht musste zuerst mit der Schaufel abgegraben werden, bevor er sich dran machen konnte, den übrigen Körper mit den Händen auszugraben. Als der erste Tropfen fiel, ließ er die Schaufel sinken und machte sich daran, den im Tuch eingewickelten Kopf des Vergrabenen mit seinen Händen freizuräumen.
Jetzt war jemand mit dem Tuch gekommen, das die Atemwege des Gurus vor Sand schützen konnten. Jesus versuchte es zu zerreißen. Es ging nicht. Aber nur ein Wort hatte das Stoßgebet Jesu. Hier, nimm das Messer. Jesus blickte nach oben. Tatsächlich war Mahila mit mehreren Männern und Werkzeug eingetroffen. Dieser Praktiker aus der Küche hatte zum Glück auch an ein Messer gedacht. Das Gesicht des Gurus war jetzt frei. Aber er atmete nicht. Zumindest nicht merklich.
Weiter freilegen, Gesicht von Regen abschirmen.
Jeder hörte jetzt auf das Kommando des Mannes aus Galiläa.
Hier, Herr, die Salben. Das war Anando, der inzwischen mit Verstärkung aus dem Ashram zurück war.
Jesus rieb etwas von der Gesichtssalbe auf die Stirn, Nase und Mundgegend des Gurus. Inzwischen war der Sand vom Oberkörper entfernt. Jesus schnitt das Tuch und auch die Robe seines Gurus auf. Dann begann er die Herzgegend einzusalben. Jetzt öffnete der Guru allmählich die Augen.
»Wie? Es regnet?« fragte er.
Mehrere Männer, darunter auch Anik, redeten auf ihn ein. Der Guru schloss die Augen wieder. Jesus fasste an seine Halsschlagader.
»Er lebt, macht weiter, aber bitte ohne diese Lautstärke.«
Dann ging alles ruhig vonstatten. Schließlich zogen sie zusammen in Richtung Ashram. Anando hatte zuvor noch das entwendete Werkzeug auf die Baustelle zurückgebracht. Niemand sprach auf dem Weg in den Ashram ein einziges Wort. Es war gespenstisch. Dort ging der Guru zu seiner Hütte.
Anik, komm und berichte.
Es dauerte fast eine Stunde, bis Anik die Hütte verließ. Er grinste gehässig.
Jetzt sollst du reinkommen, Jesus. Viel Spaß.
Jesus trat ein. Der Guru stellte Fragen. Jesus antwortete. Dann sagte der Guru emotionslos: Und jetzt schildere den Gesamtablauf aus deiner Sicht. Das gleiche habe ich übrigens auch Anik gesagt. Jesus tat, wie ihm geheißen. Dann fragte der Guru, noch immer völlig emotionslos: Wie soll das deiner Meinung nach weitergehen, Jesus? Der antwortete: Unsere Vorstellung in Rajagriha ist nicht so verlaufen, wie wir uns beide das gewünscht haben. Das ist die erste Tatsache. Die zweite Tatsache ist, dass ich euer Leben gerettet habe. Daraus folgt drittens, dass wir hier nicht einfach so weitermachen können wie geplant. Die Hierarchie im Ashram ist etwas aus dem Lot geraten. Ich schlage vor, ihr entlasst mich. Dann könnt ihr so weitermachen wie vor meiner Zeit hier und nach der Regenzeit mit eurer Tournee mit der Schlangennummer unternehmen. Dafür verzichtet ihr auf alle Ansprüche gegen mich. Ich meinerseits verspreche euch, keine Wunder oder Zaubertricks gegen Geld aufzuführen. Die Sache mit Scheintod und Auferstellung werde ich innerhalb von Bharat Ganarajiya nicht wiederholen.
Lass uns nach draußen gehen, schloss der Guru die Unterredung. Dann gingen die beiden Männer hinaus, wo sich alle Brüder und auch die sogenannten Frauen versammelt hatten. Alle lauschten gespannt, was ihr Guru zu verkünden habe.
Männer, hört! Als ich im Grab lag, ist mir Shiva erschienen. Eigentlich war es vielmehr so, dass nur mein Körper im Grab lag, ich aber zu Shiva ging. Er ist der Meinung, dass unsere Verbindung mit Jesus, der sich weigert, ihn, den großen Shiva, anzubeten, Unrecht ist. Wir sollten uns von Jesus trennen. Männer, ich habe immer Shiva geopfert und ihm um Hilfe gebeten. Deshalb werde ich den Mann, der mir das Leben gerettet hat, bitten, unseren Ashram zu verlassen und weiterzuziehen. Es wird noch zwei kleinere Veränderungen geben. Anik hätte mich sterben lassen. Nicht aus Bosheit, sondern aus Dummheit. Er wird noch heute unseren Ashram verlassen. Niemand von uns wird je wieder ein Wort mit ihm wechseln. Das ist eine unbedingte Anordnung. Anando, du hast dich als Diener von Jesus hervorragend bewährt. Du bist ab sofort mein Diener. Der Guru drehte sich um und verschwand in seine Hütte. Anik saß vollkommen erschüttert und laut lamentierend am Boden. Aber niemand tröstete ihn oder richtete auch nur ein einziges Wort an ihn. Selbstverständlich gab es an diesem Abend noch lange Diskussionen. Nur Anik war nicht mehr dabei. Er hatte den Ashram verlassen. Auch Jesus nahm an den Gesprächen nicht teil. Er hatte sich bei Zeiten abseits hingelegt und schlief. Er hatte nur einen einzigen kurzen Traum, direkt vor dem Aufwachen. In diesem erschien ihm der Kaufmann vom Vortag. Dann kam, auch im Traum, ein Treiber mit einem beladenen Esel. Als dieser vorübergegangen war, stand ihm gegenüber sein alter Freund Dimitros und sagte: Alles richtig gemacht und du lebe wohl. Dann verblasste sein Bild. Es löste sich einfach auf. Jesus erwachte und sah sich um. Ja, Dimitros, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht.
Er stockte einen Augenblick, denn erst jetzt wurde ihm klar, was Dimitros ihm mit seinem letzten Satz mitgeteilt hatte. Er war jetzt tot, daher war sein Bild verplatzt. Er zweifelte keinen Augenblick daran, dass es so war. Er ging in die kleine Einsiedelei und betete dort zu Abba. Er dankte ihm, dass er ihm Dimitros geschickt hatte. Abba, bitte nimm ihn auf in dein Reich. Amen. Er wischte sich die Tränen aus den Augen und ging zurück zu den anderen. Dort verabschiedete er sich von seinen Freunden. Nur Amayadu war nicht da. Niemand wusste, wo er war. So verließ Jesus den Ashram. An der Weggabelung nach Rajagriha blieb er stehen. Links ging es nach Rajagriha und weiter Richtung Benares, rechts zur Geierspitze, zu Buddhas Lieblingsberg und zum buddhistischen Kloster, wo er einst nach dem Weg zu Amayadus Ashram gefragt hatte. Jesus zögerte einen Augenblick. Er schüttelte den Kopf und sagte sich, es wäre nicht gut, jetzt in der Nähe von Rajagriha und Amayadu zu bleiben, vielleicht später einmal. Dann schlug er den Weg nach Benares ein. Dort passierte er den Marktplatz, an dem sie tags zuvor Amayadu ausgegraben hatten. Dort war jetzt ein Menschenauflauf. Jesus ging hin, um zu sehen, was die Ursache war. Tatsächlich stand auf einem Wagen Amayadu und hielt eine Rede. Er sagte, wie ich dort unten im Grab lag, erschien mir Kali und sprach, begib dich sofort in den Himmel zu Shiva. Da ich jedoch nicht aus dem Grab konnte, ließ ich meinen Körper dort. Nur meine Seele begab sich zu Shiva in den Himmel. Der mächtige Gott sprach, ich bin zornig, weil du mit einem Ausländer, einem Ungläubigen, gemeinsame Sache machst. Daher werde ich einen Regen schicken, der dich im Grab ertrinken lässt. Dann wird am nächsten Tag die wütende Menschenmenge diesen Jesus, der an allem schuld ist, suchen und töten. Den Ashram aber werde ich durch einen Gewittersturm auslöschen. Da fiel ich auf die Knie, schwor Shiva ewige Treue und sagte ihm zu, den Ausländer, der sich weigert, unseren Göttern zu dienen, zu verjagen. Dann trat auch Kali hinzu und ergriff Partei für mich. Sie sagte zu Shiva, sieh doch, Shiva, Amayadu ist dein treuer Diener. Er wird den Ungläubigen verjagen und dir zu Ehren eine große Tournee durchs Gangestal machen, um dich zu preisen. Da erbarmte sich Shiva. Die Erde tat sich auf und mein Körper war frei, so dass meine Seele wieder in diesen zurückkehren konnte. Die Menge applaudierte. Jesus sah auch, dass Amayadu an diesem Tag all das als sonst das Zeichen der Brahmanenkaste trug. Ach ja, Wunder, auch vermeintliche, ziehen die Volksmassen immer an, sagte sich Jesus. Dann verließ er die Stadt. Ende dieses Kapitels.